Du, wer bist du?
Nicht du, er! Wir stellen dir die Fragen, alter Mann!
Er ist intelligent, perfekt ausgebildet.
Jetzt antworte gefälligst auf meine Frage!
Warten Sie!
What's next? Ideen und Innovationen und Identitäten. Gespräche mit Next-Gründer und CEO Benny Bennett-Jürgens.
Selfie-Ident, digitale Identitäten, künstliche Intelligenz. Die Frage What's Next lässt sich immer wieder neu beantworten. Next wächst und zwar rasant. Die Gebiete sind vielfältig und werden immer wieder neu abgesteckt, weil Digitalisierung ungekannte Möglichkeiten schafft, Dinge zu vereinfachen. Vereinfachung heißt, dass wir Formulare online ausfüllen und online Geschäfte tätigen, dass wir Sachen machen, die Vertrauen erfordern. In die Prozesse aber auch die beteiligten Personen. Vertrauen schaffen, wo dies durch direkten Kontakt nicht möglich ist. Sicherheit geben, wo erprobte Mechanismen aus der analogen Welt nicht mehr greifen. Das ist das Versprechen von Next. Doch reicht das den Kunden? Welche Strategie leiten die Gründer daraus ab? What's Next? Die Gründer sind gefragt. Neben Carlo Ulbrich ist das Benny Bennett-Jürgens. Benny, Millionen von Identitäten, die mit Next inzwischen verifiziert wurden, täglich kommen zigtausende dazu. In noch nicht einmal 5 Jahren ist das Konzept eures Unternehmens mehr als aufgegangen. Auf zahlreiche Preise und Nominierungen könnt ihr zurückblicken. Das provoziert die Frage, was kommt als nächstes?
Für uns stehen jetzt im Prinzip zwei Themen an. Das eine Thema ist, dass wir über Deutschland hinaus wachsen wollen. Die Technologie war von Anfang an schon darauf ausgelegt, dass wir eben nicht nur das deutsche Ausweisdokument verarbeiten können, sondern nahezu alle Ausweisdokumente auf der Welt, also alle, die einen gewissen Standard erfüllen. Das ist dieser Biometrie-Passport-Standard. Das ist das, was man auch von der Luftfahrtbehörde kennt, wenn man durch so ein automatisches Gateway durch will. Die Dokumente können wir verarbeiten. Und damit eignet sich natürlich dann auch, oder damit ist dann unser Produkt auch prädestiniert dafür, eben nicht nur in Deutschland eingesetzt zu werden. Das ist definitiv das eine Thema. Und das andere Thema ist, dass wir eben die Next-App, die wir jetzt so zentral aufgebaut haben, weil alle Kunden nutzen unsere Next-App und nicht unsere Technologie als White-Label-Produkt. Und dadurch ist es natürlich jetzt die Möglichkeit, dass wir diese Next-App nutzen, um es für den Nutzer noch einfacher zu machen. Das Beispiel ist, dass wir jetzt im April die Next-ID gelauncht haben. Sprich, der Nutzer kann seine einmal verifizierte Identität auch wiederverwenden, indem er dann nur noch die installierte App verwendet mit einem Selfie. Und er muss eben halt nicht nochmal den ganzen Prozess machen mit Ausweis abfilmen, sodass er dann im Prinzip sogar in 10 Sekunden seine Identität bestätigen kann. Was wir schon von 3 Tagen auf 3 Minuten runtergebrochen haben, kann er jetzt sogar in 10 Sekunden machen. Das war jetzt so der erste Schritt, dass wir eben nochmal einen Mehrwert schaffen für den Nutzer, der die App schon installiert hat. Und auf diese installierte App werden noch weitere Produkte folgen, wie zum Beispiel die elektronische Unterschrift. Und das sind so Themen aus produktseitiger Sicht. Aber ein ganz wichtiges Kernelement fürs nächste Jahr ist definitiv das europäische Wachstum.
Was macht für euch eine zukunftsweisende Strategie aus?
Auf jeden Fall langfristiges Denken. Ich kann natürlich im ersten Zuge jetzt immer erstmal nur gucken, wie kann ich jetzt möglichst schnell einen Kunden gewinnen und ihm jetzt dieses Problem gerade wegnehmen. Hat dann aber immer den Nachteil, was passiert in zwei Jahren. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel das klassische Video dann angucke, also sprich dort, wo ich ein Webcam-Gespräch mit einem Service-Agent habe, dann bin ich auch erstmal darauf verdonnert, dieses Modell weiterzufahren. Ich habe mir vielleicht mittlerweile 600, 700 Service-Agenten eingestellt, die hoffnungsvollerweise auch nicht mal eben von heute auf morgen ihren Job verlieren sollen. Ja, das heißt, wenn ich mir jetzt angucke, was ist deren Möglichkeit, in Zukunft weiterhin dieses Modell aufrechtzuerhalten, wäre, dass sie ihr Produktportfolio diversifizieren. Dass sie eben halt nicht nur das Video dann anbieten, sondern noch weitere Ident-Verfahren, respektive dann eben auf das Thema Video dann vielleicht noch ein weiteres Produkt oben drauf setzen. Das haben wir uns halt eben angeguckt, wie können wir es schaffen, dass wir nicht davon abhängig sind, wie die Weiterentwicklung in dem Thema Identity Verification ist und auf der anderen Seite, was passt zu diesem Produkt Identity Verification, sodass wir auch uns selber diversifizieren, sodass wir breit im Markt aufgestellt sind und nicht mal eben kurzfristig abgelöst werden können. Das ist zum Beispiel das Thema, warum wir die Next-ID anbieten. Für den Nutzer machen wir es jetzt extrem einfach, indem er die einmal verifizierte Identität weiterverwenden kann. Aber es ist natürlich so, dass jetzt die Konkurrenten es nicht so einfach haben, dieses Thema aufzuholen. Weil wie will ich es einfacher machen als 10 Sekunden? Und das ist natürlich etwas, indem man die technische Entwicklung vorausgeht und nicht nur hinterherläuft, haben wir natürlich die Chance gehabt, dass wir jetzt einen gewissen Vorsprung im Markt haben, der nicht so einfach einholbar ist, Was wahrscheinlich nicht der Fall gewesen wäre, wenn wir am Anfang nicht so viel in die Technologie investiert hätten. Wenn wir jetzt mal gesagt haben, okay, das Problem können wir jetzt auch so lösen, indem wir diese Abkürzung gehen, dann hätten wir jetzt vielleicht nicht diese gute Ausgangsbasis. Also hätten wir nicht zum Beispiel unsere Kunden davon überzeugt, die Nect-App zu nutzen, sondern hätten gesagt, okay, wir machen das genauso wie alle anderen Anbieter, dass sie in ein White-Label-Produkt reingehen, dass wir quasi unsere Technologie einfach nur als Backend anbieten, aber vorneweg ist halt die Marke des Kunden, hätte man jetzt sowas wie die Nect-ID gar nicht platzieren können. Das heißt, wir denken bei den Entscheidungen immer sehr langfristig, sodass wir dann halt als Unternehmen auch langfristig bestehen und nicht nur diesen kurzfristigen Umsatz hinterherlaufen.
Heißt aber umgekehrt, Langfristigkeit heißt für euch nicht nur, wie es, wie du es am Anfang gesagt hast, in Produkten und in Märkten zu denken, sondern auch in dem, was die Technologie bietet, auch in Investitionen quasi.
Ja, auf jeden Fall. Also letztendlich ist es ja so, in der Technologie muss ich schon langfristig denken. Was kann ich jetzt tun, damit ich in 2 Jahren den Erfolg habe? Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, ist jetzt das Timing dafür schon gerade da? Das heißt, ein Thema, was wir immer betrachtet haben, ist natürlich das Auslandsthema. Da ist aber das Timing ist da, weil genauso war es in Deutschland da. Für uns als Company war das Timing aber noch nicht da, weil wir es nicht hätten ausgehalten, sozusagen so viele Länder auf einmal zu bedienen, weil wir diesen sehr hohen Anspruch an Automatisierung haben. Jetzt haben wir natürlich aber die Chance gehabt in Deutschland, weil dort auch schon ein sehr hoher Anteil an nicht-deutschen Ausweisdokumenten verwendet wird, unser Modell zu validieren, sodass wir sagen können, okay, wir können jetzt auch in verschiedene Länder reingehen und dort schon automatisiert anbieten mit einem sehr hohen Qualitätslevel. Das heißt, man wartet das Timing ab, um dann in diesen Markt auch reingehen zu können. Das Gleiche gibt es halt eben bei Produkten. Bei der E-Signatur ist es jetzt halt eben der Fall, die E-Signatur ist per se erstmal gut. Das heißt, ich mache jetzt nicht mehr ausdrucken, unterschreiben, scannen, hin und her schicken, sondern ich kriege das PDF direkt in der App angezeigt oder auf dem Desktop, kann dort eben digital unterschreiben und es ist erledigt. Das heißt, ich mache so einen Prozess, der jetzt irgendwie vorher 1-2 Tage mit Brief hin und her schicken gedauert hat, verkürze ich jetzt halt eben auch wieder auf 2 Minuten. Das Problem bei der E-Signatur ist aber die ganze Zeit auch das Thema Identity Verification gewesen. Es passt also perfekt zu unserem Thema, dass wir sagen, wir sind jetzt auch vorneweg die beste Identity Verification, die man aus meiner Perspektive kriegen kann. Und damit lösen wir das Kernproblem von der E-Signatur. Jetzt könnten wir natürlich aber auch in den Markt gehen und sagen, wir bieten unser Tool jetzt sozusagen für die ganzen E-Signatur-Provider an, die man so kennt, und baut uns doch ein und dann habt ihr jetzt in Zukunft eine noch bessere E-Signatur bei euch. Wir haben ja jetzt aber schon die ganzen User in der Nect-App. Das heißt, wenn wir das bei uns einbauen, haben wir natürlich für den Usern einen Mehrwert, für uns einen Mehrwert und für den Kunden auch einen Mehrwert. Das gefällt den Konkurrenten, die ein E-Signatur-Portal haben, vielleicht nicht so. Aber wir haben halt, bevor wir jetzt rausgegangen sind und gesagt haben, okay, liebe E-Signatur-Provider, hier habt ihr unsere Lösung, baut die mal ein, haben wir uns erstmal den Gedanken gemacht, wie schaffen wir den größten Mehrwert für unsere Kunden und für unsere Nutzer. Dass wir davon auch profitieren, ist natürlich klar, das ist immer der Gedanke dabei, aber wir suchen halt immer den Punkt zum richtigen Timing für den Nutzer. Und ich glaube, darauf hat man dann langfristig immer Erfolg, wenn man das Produkt so denkt, wie ist es jetzt am besten für den Nutzer. Egal, wie viel Schmerzen das vielleicht in einem Eigen-Company-Wachstum bedeutet oder auch wie viel Schmerzen das vielleicht im Kampf außerhalb bedeutet. Aber wenn man es halt schafft, immer vom Nutzer heraus das beste Produkt zu liefern, hat man langfristig immer Erfolg.
Lass uns mal beim Nutzer bleiben. Wer an Selfie-Ident denkt, dem fallen Finanzinstitute ein, dem fallen Behörden oder Krankenkassen als potenzielle Kunden ein. In diesem Bereich ist Nect ja schon sehr stark. Welche Chancen seht ihr über diese teils enorm regulierten Branchen hinaus?
Ein starkes Feld ist sicherlich noch das Thema Altersverifikation. Das heißt, es ist zwar auch reguliert, aber es ist deutlich nicht so stark reguliert wie zum Beispiel das Geldwäschegesetz. Wenn ich mir jetzt aber überlege, zum Beispiel, ich muss mein Alter nachweisen, um mir bei Netflix einen Horrorfilm anzugucken, dann läuft das im Moment halt relativ einfach. Meistens gebe ich sowas an wie mein Geburtsdatum oder manchmal sowas wie eine Personalausweisnummer oder sowas, weiß ich nicht, der Sohn kann sich ja den Perso vom Papa schnappen oder so. Das ist ja jetzt nicht so, dass das ein Riesenschutzmechanismus wäre. Weshalb eben halt auch die Behörden darauf reagieren und sagen, hier müssen Änderungen her. Das muss strenger sein, die Altersverifikation. Auf der anderen Seite kann man natürlich aber auch verstehen, dass ich jetzt nicht, um mir einen Film anzugucken, mal eben durch den Postident-Prozess will. Ja, ich will ja von zu Hause vom Sofa jetzt irgendwie einen Film gucken und will nicht erst rausgehen, um dort irgendwo mein Alter nachzuweisen. Und das ist nämlich, glaube ich, dann auch wieder das Timing, was jetzt einfach zustande kommt. Die Altersverifikation wird strenger Und wir haben genau das richtige Tool geschaffen, weil es 24/7 genutzt werden kann, weil es sehr kostengünstig ist, was ja bei so einem geringen Margengeschäft wie jetzt ein Filmverleih halt eben auch sehr, sehr wichtig ist. So dass wir jetzt hier wieder das perfekte Timing sehen, um in das Thema Altersverifikation reinzuwachsen. Aber auch abseits von jetzt regulierten Bereichen, also auch Altersverifikation ist ja reguliert, auch wenn es nicht so streng ist wie jetzt beim Geldwäschegesetz, aber auch abseits von regulierten Bereichen gibt es dann halt eben so Themen wie verifizierte Profile. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf sowas wie eBay Kleinanzeigen gucke, dann fühlt sich der Nutzer schon sicherer, wenn er weiß, dass das Gegenüber halt nicht ein Betrüger ist. Das schließe ich jetzt nicht komplett durch eine Verifikation des Profils aus. Aber ich bringe schon deutlich mehr Vertrauensverhältnis, weil wenn ich ganz genau weiß, wer mir gegenüber sitzt und nicht nur jemand sich einen Namen ausgedacht hat bei dem Profil, sondern wirklich ich weiß, dass derjenige, der hinter dem Profil sitzt, auch wirklich verifiziert ist und ich kann notfalls halt eben auch in eine Klage gehen, weil ich ganz genau weiß, wen ich verklagen muss. Ja, und das sorgt halt einfach dafür, dass das Vertrauensverhältnis wächst.
Also NACT als Instrument gegen Fake-Accounts.
Genau. Das ist so ein bisschen das, was wir jetzt im Endeffekt auch bei der Telekom zum Beispiel schon machen. Dort ist es ja so, dass eine Verifikation durchgeführt wird im Fall eines Postpaids. Also ich schließe einen Vertrag ab. Dort kriege ich ja dann vielleicht ein iPhone, was mittlerweile, weiß nicht, 1200 Euro kostet oder sowas. Die werden ja auch mal teurer, ja. Aber also irgendwas über 1000 Euro kostet so ein iPhone. Ich schließe einen Vertrag ab, wo ich jetzt irgendwie 60 Euro im Monat zahle. Die Telekom weiß ja aber nicht, ob sie in den nächsten 24 Monaten wirklich diese 60 Euro immer jeden Monat bekommen. Das heißt, sie schicken ja aber das iPhone für 1200 Euro schon raus. Und das ist natürlich so ein beliebter Betrugsversuchsweg für Angreifer, dass sie halt sagen, okay, ich versuche jetzt einen Vertrag unter Fake-Daten abzuschließen, kriege das iPhone gesendet, bezahle aber den Vertrag nie und die Telekom weiß nicht, wen sie verklagen soll, beziehungsweise wo sie das Inkassounternehmen hinschicken soll, weil sie ja gar keine Kontaktdaten haben, weil das Fake-Daten waren. Das heißt, es ist keine gesetzliche Vorschrift gewesen, unser Tool einzusetzen, sondern aus Betrugsvermeidung. Und diese Betrugsvermeidung kann man halt eben nicht nur im B2B erreichen, sondern auch im B2C beziehungsweise im C2C, dass man eben sagt, wenn Leute untereinander was verkaufen wollen oder auch bei einem Online-Shop, wenn ein Online-Shop jetzt irgendwie sagt, ich will einen 10.000 Euro Fernseher verkaufen, bevor ich jetzt den einfach so rausschicke, will ich vielleicht mal wissen, wer da auf der anderen Seite das wirklich kauft. Und das sind so Themen, wo wir noch sehr stark reinwachsen können, die natürlich mega Traffic haben im Vergleich jetzt irgendwie zu Versicherungen oder Banken. Also, weiß ich nicht, Filme, Online-Shops macht man fast täglich, wohingegen man eine Versicherung vielleicht einmal im Quartal besucht oder vielleicht sogar noch seltener.
Wenn wir in diesem Podcast über Märkte gesprochen haben, da spielte vor allem der deutschsprachige Raum eine Rolle und insbesondere Deutschland. Jetzt hast du angedeutet, ihr denkt auch ins Ausland. Und du hast gesagt, das ist jetzt der nächste logische Schritt. In welcher Form geht ihr da an diese Auslandsexpansion ran?
Wir haben uns die Länder angeguckt. Was ist recht ähnlich, wie wir das in Deutschland vorgefunden haben vor 3 Jahren? Und auf der anderen Seite war wichtig, dass es ein EU-Land ist. EU-Land deswegen, weil wir jetzt halt eben mit der IDAS eine europäische Regulation erfüllen und dadurch natürlich dann in den anderen EU-Ländern auch einen deutlichen Vorteil haben, als wenn wir jetzt in ein Nicht-EU-Land gehen würden, weil die regulatorischen Grundlagen jetzt an der Ebene erstmal gleich sind. Das waren so die zwei Kernelemente. Und da macht es dann für uns Sinn, aus unserem Research jetzt erstmal in Spanien und Polen anzufangen. Und gleichzeitig sind wir eben halt auch in Österreich und der Schweiz aktiv, weil Nachbarländer, Dachregion, deutsche Sprache, das macht erstmal Sinn. Weil mit jedem neuen Land haben wir trotz dessen, dass wir nahezu alle Ausweisdokumente verarbeiten können, haben wir natürlich immer eine Hürde, wenn man in ein Land geht, welches nicht unsere Sprache spricht, weil die App zum Beispiel übersetzt werden muss, die Webseite übersetzt werden muss und so weiter und so fort. Das hat man halt in Österreich und in der Schweiz nicht auf diesem Niveau.
Wobei die Schweiz natürlich kein EU-Land ist, ne?
Die Schweiz ist kein EU-Land, das ist richtig. Da macht es dann halt einfach für uns Sinn, die Opportunität zu nutzen, dass wir von der Sprache erstmal vorankommen und weil wir dort an einem Accelerator-Programm teilnehmen. Das haben wir in Deutschland ja schon gemacht. Das war so eine Taktik, die wir in Deutschland gemacht haben, dass wir über Accelerator-Programme in die Kontakte zu den Unternehmen gekommen sind. Dieses gleiche Szenario hat sich uns jetzt in der Schweiz geboten. Und das haben wir jetzt halt wahrgenommen und probieren mal, was passiert. Da auch wieder eine glückliche Fügung. Jetzt passiert da gerade viel auf der gesetzlichen Ebene, sodass da unser Verfahren eben halt auch in naher Zukunft dann für alle Cases erlaubt sein wird.
Wovon wir hier reden, das ist ja im Wesentlichen Größen- oder Mengenwachstum, also Skalierung in Reinkultur. Gibt es für NACT auch andere Wachstumsstrategien?
Neben dem reinen Skalieren auf der Ebene, dass ich jetzt in weitere Länder gehe oder in weitere Industrien, ist für uns der wichtigste Aspekt, dass wir eben mehr als nur dieses eine Produkt Identity Verification liefern wollen. Das ist ja so ein bisschen das, was ich sagte mit der langfristigen Ausrichtung. Wenn ich nur ein Produkt im Markt habe, bin ich natürlich auch angreifbar. Und das werden wir vermeiden, was aber natürlich nicht nur eine Verteidigungsstrategie ist, weil so sind wir nicht aufgestellt. Wir verteidigen uns nicht, sondern wir greifen halt an. Und so suchen wir uns dann halt das nächste Produkt, wo wir angreifen können. Und das ist zum Beispiel eben das Thema E-Signatur. Und dort ist auch nochmal ein sehr hoher Markt, wo wir aber unsere bestehenden Kundenbeziehungen natürlich nutzen können. Ja, weil wer muss Papiere unterschreiben? Versicherungskunden. So. Und dann macht es halt natürlich für uns Sinn, dass wir in ein neues Produkt reingehen, wo wir aber unsere bestehenden Kundenbeziehungen auch nutzen können, indem wir dort das neue Produkt platzieren. Aber auf der anderen Seite eröffnet es uns auch neue Industrien, wenn ich mir zum Beispiel das Thema Arbeitsverträge oder Mietverträge angucke. Ja, bei einem Arbeitsvertrag habe ich in der Regel nicht den Bedarf, jetzt sofort eine Identitätsbestätigung zu machen, weil der Arbeitnehmer natürlich meistens vor Ort den Vertrag unterschreibt und dann ja auch bekannt ist. Bei ausländischen Mitarbeitern muss ich meistens doch eine Identitätsprüfung machen, also zum Beispiel eine Personalausweiskopie hinterlegen. Und das können wir dann mit unserem Tool dann wiederum komplett digital abbilden und es eröffnet uns einen komplett neuen Markt, wo wir vorher gar nicht aktiv waren. Das heißt, wir versuchen von der Produktstrategie so zu wachsen, dass wir auf unserer Basis der verifizierten Identität nahe Produkte auf diesen Case aufbauen, die wir auch im gleichen Kundensegment verkaufen können, uns aber auch neue Segmente eröffnet. Das ist das, was ich meinte. Mit E-Signatur können wir jetzt auch bei Versicherungen platzieren, können dann aber eben halt auch in andere Industrien reinwachsen. Dort finden wir dann vielleicht wieder einen Case, den wir als Produkt liefern können und dann wachsen wir wiederum wieder in andere Segmente rein. Ja, das sind zum Beispiel dann das Thema, in Banken sind wir ja noch gar nicht so aktiv. Ja, aber wenn ich mir jetzt mal angucke, ich bin jetzt bei einer Versicherung unterwegs, ich gehe jetzt zum Beispiel mit dem Thema E-Signatur auch in Arbeitsverträge rein, dann könnte ich als Nutzer diesen eben unterzeichneten Arbeitsvertrag natürlich in der Next App ablegen und hätte jetzt die Möglichkeit, dass ich eine verifizierte Identität habe, ich habe einen Arbeitsvertrag, warum nutze ich diese beiden Segmente nicht, um bei einer Bank anzufangen? Ja, also um ein Bankkonto zu eröffnen, wo ich dann vielleicht eben meinen Gehaltseingang nachweisen muss, da hätte ich jetzt schon aus der Next App beide Themen im Zusammenspiel und kann das eben mit einem Klick sozusagen übermitteln. Und das eben, weil wir von Industrie zu Industrie gewachsen sind und diese Punkte miteinander kombinieren, um in die nächste Industrie reinzuwachsen. Und das sind so die Ideen, die wir dahinter haben, dass wir immer versuchen, langfristig zu gucken, was ist für uns der nächste Schritt, damit wir dann wiederum den darauf folgenden Schritt nochmal weiter befeuern können. So ein selbst anschubsendes Rad sozusagen, ja.
Das klingt jetzt aber alles nach strikt organischem Wachstum. Zukäufe spielen für euch keine Rolle.
Ich glaube, das Thema Zukäufe kommt immer irgendwann aufs Tablett. Und natürlich ist es auch so, dass das jetzt gerade im Moment ein ganz gutes Hype-Thema in der Startup-Szene ist. Ja, also man sieht halt viel, dass sich Unternehmen zusammentun, dass andere Unternehmen andere aufkaufen. Für uns macht das dann eher Sinn, wenn ich mir ein Unternehmen angucke, was in diese Wachstumsstory reinpasst. Also wenn ich mir jetzt das Thema E-Signatur zum Beispiel angucke, dass ich dann eben sage, das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil wir das E-Signatur-Thema natürlich gerade schon umgesetzt haben, aber bleiben wir mal bei dem Beispiel, wenn ich mir jetzt einen E-Signatur-Provider gekauft hätte. Weil das haben wir noch nicht umgesetzt, das passt aber in die Wachstumsstory rein, dann passt das. Ob ich jetzt einen anderen Identity-Verification-Provider kaufen würde, bin ich nicht davon überzeugt, weil das für mich mehr danach klingt, einfach Topline zu kaufen, also Umsatz zu kaufen, um möglichst groß auszusehen. Aber unser Ansatz ist nicht, möglichst groß auszusehen, sondern geile Produkte zu liefern. Und daher würde ich einen Zukauf immer auf dieser Ebene Produktdiversifikation sehen, die sich ergänzt in unserer Story. Das kann in Zukunft zum Beispiel sowas sein, wo ich jetzt irgendwie sage, da liefert vielleicht jemand Biometrietechnologie. Ja, also es muss gar nicht so offensichtlich auf der Endkundenproduktebene sein, sondern dass wir halt einfach sagen, okay, da ist eine richtig geile Firma, die liefert Biometrietechnologie und da können wir halt nochmal ein Level an Security oben drauf packen auf dem, was wir jetzt schon haben. Also ich glaube nicht, dass ich was ersetzen würde oder dass ich was dazu kaufen würde, was genau in dem gleichen Feld reinspielt, sondern wenn, dann würde ich immer gucken, ist es ein neues Produkt, was in unsere Wachstumsstrategie reinpasst oder ist es etwas, was wirklich in der tiefen Technologie uns weiterbringt.
Was bei mir jetzt hängen bleibt, unterm Strich, ist, dass bei euch die Kundenbeziehung eine entscheidende oder die entscheidende Rolle spielt. Wie baut ihr Kundenbeziehungen auf? Wie pflegt ihr sie?
Für mich der Gedanke, wie das angefangen hat, ist, aus meiner eigenen Erfahrung im Konzern, wie die Zusammenarbeit da mit Dienstleistern häufig ist. Nicht immer. Also gibt immer Ausnahmen. Aber häufig ist es halt so, dass man so ein Konstrukt hat aus, da gibt es die eine Abteilung, die bestimmt, wie etwas umzusetzen hat. Dann gibt es den externen Dienstleister und dann gibt es meistens noch die IT-Abteilung. Und ich finde, dass das meistens immer ein sehr großer Ellenbogenkampf dann ist. Ja, der eine fühlt sich in der Lage, sozusagen zu bestimmen, wie alles zu laufen hat. Der Service-Dienstleister hat es einfach nur umzusetzen und die IT-Abteilung muss da irgendwie die Connection zwischen beiden herstellen und kriegt im Prinzip häufig von beiden irgendwie auf den Deckel. Und ich wollte, dass das nie auf diesem Niveau läuft, sondern ich finde, dass man zusammen deutlich mehr erreichen kann, wenn man sich auf Augenhöhe sieht. Wenn man nicht sagt, okay, natürlich hat man ein Verhältnis, wo der eine bezahlt und der andere bezahlt wird. Nichtsdestotrotz wollen wir beide ein Ziel erreichen, was das Produkt betrifft für den Endkunden. Und ich glaube, dass man dort halt einfach deutlich mehr erreicht, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet und halt immer in diesem Maß reagiert. Was das zum Beispiel konkret bedeutet für mich ist, wenn ein Kunde auf uns zukommt und sagt, da ist ein Problem, das müsst ihr lösen, ist eine häufige Reaktion von einem Service-Dienstleister, nee, das waren wir gar nicht, das müsst ihr lösen. Und so möchte ich nicht, dass wir reagieren, sondern wir gucken uns das Thema an und selbst wenn wir feststellen, das hat überhaupt nichts mit uns zu tun, versuchen wir mit dem Kunden dann gemeinsam die Lösung auch bei ihnen zu finden. Also läuft irgendwas mit der Connection gerade nicht richtig und es liegt vielleicht an der Firewall des Kunden, ist häufig eine Reaktion von Service-Dienstleistern halt eher so, ja, kriegt halt erstmal eure Firewall in den Griff, bevor ihr jetzt uns schon wieder mit Tickets nervt, sozusagen. Für mich ist es dann halt so, nimm es auf, guck, ob wir vielleicht irgendeinen guten Vorschlag haben und schiebt nicht einfach den schwarzen Peter nur wieder zurück. Und ich glaube, wenn man auf dieser Ebene zusammen was aufbaut, wächst auch ein Vertrauensverhältnis, wo man dann zum Beispiel auch mit einem neuen Produkt um die Ecke kommen kann und sagen kann, das ist zwar noch nicht fertig, wir haben die Idee, hast du das Bock mit uns umzusetzen? Weil dann der Kunde natürlich das Vertrauensverhältnis hat, ja, egal was da auf uns zukommen wird, wir kriegen das gemeinsam schon irgendwie hin. Und ich glaube, dieses Vertrauensverhältnis ist dann auch was, was den Erfolg für uns auszeichnen wird, weswegen es mir so extrem wichtig ist, mit den Kunden auf Augenhöhe zu reden, was man dann schon in einem Business-Kontext als freundschaftlich bezeichnen kann. Ja, es ist nicht so, dass wir jetzt mit jedem Kunden irgendwie Geburtstag zusammen feiern, um es mal so zu sagen. Aber mit vielen Kunden haben wir auch durchaus, gerade durch die ganzen Events, an denen wir teilgenommen haben vor Corona, jetzt fängt es ja glücklicherweise wieder an, haben wir halt schon oder versuchen wir schon eine Beziehung zu pflegen, wo man eben halt auch sagt, auch nach dem Event kann man abends nochmal ein Bier zusammen trinken.
Der Mehrwert für Geschäftskunden lässt sich ziemlich schnell erfassen in dem, was ihr tut. Aber worin könnte das Nutzenversprechen in allem bestehen, was darüber hinausgeht? Du hast Streaming erwähnt, du hast eBay erwähnt, B2C oder C2C. Wo liegt der Mehrwert für den Kunden dort?
Naja, also erstmal ist es ja so, dass wir lösen ja auch für den Nutzer ein Problem, weil er möchte ja jetzt auf seine Gesundheitsakte zugreifen. Er möchte auf seine Gesundheitsakte zugreifen, entweder aus Neugierde oder weil er es jetzt wirklich gerade braucht, weil er sich für den nächsten Arztbesuch vorbereiten möchte oder ähnliches. Und es gibt nun mal diese gesetzliche Anforderung und die dient ja auch dem Schutz des Nutzers, dass er sich identifizieren muss, bevor er auf seine Gesundheitsdaten zugreifen kann. Von daher bieten wir ja per se schon mal dem Nutzer Mehrwert, weil er eben leichter an diese Daten rankommt und damit senken wir dann wiederum auch die Hürde, digital unterwegs zu sein. Das heißt, wir machen das Leben für den Nutzer auch langfristig leichter, weil er eben leichter den Zugang zu diesem digitalen Medium hatte. Das heißt, vorher hat er es vielleicht schon vorneweg abgebrochen, hat dann doch wieder auf Papier zurückverwiesen. Und jetzt hat er eben so leicht den Zugang zu dieser App gehabt, dass wir nicht nur diesen kurzfristigen Effekt hatten, oh, die Identitätsbestätigung war ja leicht, sondern er nutzt danach eben ein digitales Medium. Das heißt, wir verdienen zwar nur vorne an dem kleinen Punkt, aber ich sehe schon, dass wir auch einen langfristigen Nutzen für den Nutzer machen, weil wir ihm den Zugang zu den digitalen Medien leichter machen. Die Frage geht aber sicherlich auch dahin, was bieten wir als Nect-App jetzt wirklich für den Nutzer in einer langfristigen Nutzung? Das eine ist natürlich das, was ich jetzt gerade gesagt habe mit der Nect-ID, sodass er eben halt nicht nur diesen Einmaleffekt vorne hat, sondern wenn er die Nect-App behält, kann er danach die Nect-App eben halt als digitales Ausweisdokument verwenden und hat das dann noch leichter in Zukunft und greift dadurch vielleicht auf noch mehr digitale Verfahren zu. Und wenn wir jetzt in die Nect-App noch weitere Funktionalitäten reinbringen, zum Beispiel das Thema, was ich jetzt gerade sagte, eine Dokumentenverwaltung, landen wir dann halt so langsam in einem Case, wo es wirklich auch bei dem Endnutzer dann nur noch eine Beziehung zwischen Endnutzer und uns gibt, weil wir dann halt der Speicherplatz sind sozusagen und der Kunde halt seine Dokumente dort selbst verwaltet. Und das ist so ein bisschen das, wo wir sicherlich in Zukunft mal reingucken werden. Was können wir da an dieser, also diese Dokumentenverwaltung ist so ein Beispiel, was man sich jetzt gerade überlegt, was man da machen könnte. Aber das sind so Themen, da gucken wir jetzt rein. Welche Cases können wir für den Endnutzer bieten, dass er halt noch mehr Wert aus dieser App-Installation nutzen kann? Ich persönlich sage aber, wir haben jetzt schon einen Mehrwert für den Nutzer geschaffen, der nicht nur kurzfristig einen schnellen Zugang liefert, sondern eben auch langfristig dafür sorgt, dass man digitale Zugänge nutzt und davon halt eben von diesem digitalen Medium profitiert und nicht immer nur auf Papier zurückfallen muss.
Lass uns, bevor wir zum Schluss kommen, nochmal einen kleinen Blick in den Maschinenraum werfen. Business the Next Way ist, wenn man so will, unser Motto heute. Und wenn man auf die Ursprünge guckt eures Businesses, dann kommt man auf Carlo und dich, wie ihr Kinderwagen schiebt und dabei eigentlich die Next-Idee entwickelt. Jetzt fällt es einem leicht zu recherchieren, eure Kinder dürften aus dem Kinderwagenalter raus sein. Wie tüftelt ihr jetzt an euren Strategien?
Für mich ist das ein ganz spannender Punkt, weil in dem rasanten Wachstum, was man jetzt auf der Umsatzseite hat, das spiegelt sich natürlich auch auf das Unternehmen wieder, indem ich halt nicht mehr 20 Nacties bin, sondern 100. Das heißt, die Kommunikationswege sind halt deutlich komplexer, als es vorher war. Ja, vorher saß man zusammen in einem Raum und hat gesagt, da kommt jetzt der Kunde und sagt, ich habe jetzt die Idee. Das diskutiert man mal eben in 5 Minuten und merkt, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn. Jetzt läuft das halt nicht mehr so ganz so einfach, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt eine Idee, weil wir haben halt zum Beispiel auch 6 Sales-Mitarbeiter. Das heißt, im Zweifel kommen 6 Ideen gleichzeitig auf jemanden zu. Ich kann ja jetzt aber nicht zu den IT-Jungs und Mädels einfach mal diese 6 Ideen streuen und wer soll dann was entscheiden. Also jetzt fangen halt sehr, sehr, sehr klassische Entscheidungsprozesse an. Und wir sind jetzt, glaube ich, gerade auf dieser Schwelle, dass wir überlegen, wie stellen wir uns weiter intern auf, dass man, ich mag das Wort agil nicht, aber das ist es ja im Prinzip, ja, dass ich weiter diese Agilität habe, dass ich sehr schnell auf Sachen reagieren kann und Opportunitäten wahrnehmen kann, ohne dass ich mich jetzt ausbremsen lasse von zu viel Overhead von Abstimmungsprozessen. Und das ist etwas, wo wir jetzt noch keine ganz klare Antwort drauf haben. Die werden wir jetzt in den nächsten 3-4 Monaten erarbeiten. Und wenn wir uns dann nochmal widersprechen, dann können wir, glaube ich, das Thema nochmal aufgreifen, zu welchem Schluss wir jetzt gekommen sind. Das heißt, die Antwort darauf, wie stimmen wir uns jetzt im Moment ab? Ich glaube, wir sind gerade noch auf dieser Schwelle, wo das gerade ebenso möglich ist, dass man eben doch einen sehr zentrierten Eingangskanal über Carlo und oder mich hat. Das ist aber halt nicht mehr langfristig skalierbar, weil gerade jetzt, wo wir auch mit weiteren Ländern anfangen, kann halt nicht mehr alles über eine Person oder über 2 Personen laufen, sondern da muss man das halt eben skalieren auf mehrere Personen und trotzdem noch eine Prioritätenverteilung hinbekommen. Das heißt, wir sind jetzt gerade an dieser Schwelle, wie es dann in Zukunft aussehen wird. Aktuell ist es wirklich schon noch sehr viel Brainstorm zwischen uns, mit dem Lead-Team, plus dann aber auch viele Opportunitäten, die wir durch Kunden und Marktsituationen erhalten, wie jetzt zum Beispiel eine gesetzliche Änderung in der Schweiz.
Am Anfang habe ich erwähnt, ihr habt viele Preise bekommen. Entsprechend ist klar, Medienberichte gibt es häufiger über euch. Ihr erregt Aufmerksamkeit. Ich bin neulich über eine Schlagzeile gestolpert, da sah der Autor Next auf dem Weg zum Unicorn. Ist bei einer GmbH natürlich nie ganz leicht einzuschätzen. Unicorn, 1 Milliarde Marktbewertung. Dennoch die Frage, wie wichtig ist euch 1 Milliardenbewertung, wenn ihr auf die Zukunft von Next schaut?
Für mich persönlich ist das nicht in dem Sinne wichtig, dass ich jetzt sage, ich habe dieses finanzielle Ziel erreicht, 1 Milliardenbewertung zu haben. Was natürlich aber eine Bewertung und der damit einhergehenden Investments bewirkt, ist, dass man viel Geld hat. Das heißt, ein Investment, also um 1 Milliardenbewertung zu haben, muss ich ja vielleicht mal 200 Millionen Euro eingesammelt haben. So ungefähr. Vielleicht auch mehr. Und mit diesen 200 Millionen Euro, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, kann ich einfach eine ganze Menge anstellen. Und daher wäre es für mich wichtig, in diese Region zu kommen. Weil wir eine sehr breite Story haben. Und ich glaube, wir haben einfach jetzt eine Möglichkeit an die Hand bekommen, mehr zu erreichen, als nur Umsatz zu generieren. Ich glaube, wir können halt einfach eine Company aufbauen, die sehr groß ist und eine sehr große Wirkung hat. Im sehr positiven Sinne Dinge zu verändern, wie zum Beispiel, was ganz Stumpfes, eine Digitalisierung voranzutreiben. Ja, aber wenn ich halt nur das kleine Lämpchen irgendwo bin, was bei zwei Versicherungen eingesetzt wird, interessiert sich im Zweifel eine Regierung auch gar nicht dafür, was machen die denn da eigentlich? Wenn ich jetzt aber schon bei 80% der Krankenkassen eingesetzt würde, hat man auf einmal deutlich offenere Ohren für so ein Unternehmen. Und das spiegelt sich natürlich auch auf einer europäischen Ebene wieder, wenn ich auf einer europäischen Ebene eine deutlich höhere Verbreitung habe. Und dafür brauche ich einfach Geld. Und das ist das, weswegen für mich diese Bewertung relevant ist. Weil umso höher die Bewertung ist, umso mehr Geld sammle ich ein. Und damit der Umkehrschluss, umso mehr Geld ich habe, umso mehr kann ich damit anfangen. Und das ist mir wichtig, dass wir die Wachstumsstory, die wir jetzt gerade haben, nutzen können, dass wir die Träume und die Ideen, die wir jetzt gerade haben, auch umsetzen können. Ja, deswegen ist die Bewertung wichtig. Nicht, weil man jetzt sagt, finanziell liegt da dann halt irgendwie eine Milliardenbewertung virtuell im Raum. Das macht einen schon stolz, wenn man, sag ich mal, in Anführungsstrichen von null auf so eine Company aufgebaut hat, keine Frage. Und am Ende des Tages ist das Geld auch immer wichtig fürs eigene Leben. Aber im ersten Zuge ist es für mich wichtig, dass wir diese Möglichkeit, die wir jetzt in die Hand gelegt bekommen haben, durch viel Arbeit von jedem Einzelnen, aber letztendlich gehört da immer auch ein bisschen Glück dazu und das sollten wir halt eben auch nutzen, um daraus was zu machen und dafür ist es halt eben wichtig, dann auch die finanziellen Mittel zu haben.
Spannend und es bleibt spannend. Ich bin gespannt aufs nächste Mal. Danke dir.
Ja, danke dir.
Ideen und Innovationen und Identitäten. What's next?